Oh, danke sehr. Ach, stellt euch einfach erstmal hin. Wie spät ist es, haben wir schon? Wunderbar. Halleluja. Also Apostelgeschichte 1. Und Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Alle Evangelisten, neben dem jetzt Lukas, der Apostelgeschichte hier schreibt, erwähnen dieses Ereignis. Lass uns auch aus Matthäus 28 lesen, die letzten Verse. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist genau das, was wir jetzt gesungen haben in der Anbetung, wie der Geist Gottes uns geführt hat. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Danke, Jesus, und du bist immer noch bei uns. Amen. Er ist immer noch bei uns. Halleluja. Lass uns kurz noch Markus gehen. 16. Ab dem Vers 15. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist und wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Und mit Glauben meinte die Beziehung zu ihm. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dafür haben wir jetzt auch gebetet, für diese Zeichen, dass Gott diese Kraft gibt, diese Zeugnisse gibt von seiner Gegenwart, wie Heilung, wie prophetische Eindrücke. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Amen. Halleluja. Alles Böse, alles, was dämonische ist und möchte vielleicht Überhand über uns nehmen, das wird Jesus nicht zulassen. In seinem Namen werden die Dinge verschwinden müssen. Sie werden in neuen Sprachen reden. Halleluja. Sie werden Schlangen aufheben und wenn etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen oder Kranken und sie werden sich wohlbefinden. Ist das nicht die Macht, die Jesus der Gemeinde gibt? Das ist sie. Und in Lukas 24, ab dem Vers 46, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir aus dem Wort Gottes Kraft schöpfen, dass das Wort Gottes für uns zu einer Kraftquelle wird. Und die Schriften erschließt uns der Geist Gottes. Nur durch das Gebet, wenn wir an ihm bleiben, dann wird uns Jesus seine Geheimnisse, seine Offenbarungen verraten. Und dann wird das Feuer in uns auch weiter brennen. Und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Und ihr seid Zeugen davon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das ist dieses Warten auf den Herrn. Wir sollen auf ihn warten. Und das ist die Zeit des Wartens. Und in dieser Zeit des Wartens dürfen wir nicht aufgeben. Amen. Halleluja. Johannes 20 und Vers 21 und 22. Jesus sprach zu ihnen, Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie an. Wir sehen wieder diesen Kontakt. Es ist eine sehr nahe Beziehung zu einem, wenn du mit ihm sprichst und du seinen Atem hörst. Und er hat sie angehaucht und spricht zu ihnen: Empfängt den Heiligen Geist. Und das ist der Punkt und das ist der Schlüssel, von dem wir jetzt heute sprechen und wo Geist Gottes uns haben möchte. Und wieder zurück können wir zurückkehren in die Apostelgeschichte und weiterlesen, wo Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Vers 10, Apostelgeschichte 1,10. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Es ist die Zeit zu handeln, es ist die Zeit, Gott zu suchen. Es ist nicht die Zeit zu stehen. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Und da kehrten sie nach Jerusalem zurück und wir kehren nach Paderborn zurück und wir sind da, wo uns Jesus haben möchte. Von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt, und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als auch Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus, und Samuel und Nelly und Jakob und Elisabeth und Philipp und Alexander und Michael und der andere Michael und Natalia und Waltraud und Markus und alle wie zusammen. Wir kommen und wir suchen Jesus und wir suchen unseren Gott. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und das ist das, wo wir berufen sind, da zu sein. Und alle, die verharrten, was für ein Zustand soll es sein? Die wollten nicht ablassen, die waren im Gebet und sie haben gebetet. Kennen wir diesen Zustand? Apostel Paulus beschreibt diesen Zustand. Apostel Petrus kannte auch den auch. Die waren sowas von im Gebet, dass sie eigentlich nicht wussten, sind sie noch in dieser Welt oder schon im Himmel? Und sie verharrten da. Sie ließen es nicht ab. Jesus hat sie verlassen, Jesus ging zum Vater und Geist Gottes ist noch nicht gekommen. Was für eine Zeit, was für die spannenden Tage kamen auf sie zu. Aber sie haben Jesus gesehen und sie haben ihm geglaubt. Das war jetzt nicht so der Glaube, wo Jesus noch in dieser Welt war und sie dachten: Okay, wir glauben, aber du bist ja noch da. Aber jetzt war er nicht mehr da. Aber sie haben ihn gesehen, auferstanden, und jetzt glaubten sie ihm aber vom ganzen Herzen. Und deswegen waren sie einmütig. Sie waren eins. Sie haben gesagt: Wir sind im Gebet und wir verharren in diesem Gebet. Und da waren auch einige Frauen und Maria, Mutter Jesu. Wo ich jetzt diesen Aufruf gemacht habe, ich habe wieder gesehen, dass nur Frauen nach vorne kamen. Und diese Frauen, die gehen nach vorne. Diese Frauen, die suchen Jesus. Und genauso damals diese Frauen, sie gingen. Mit uns Männern ist es schwieriger. Wir Männer, wir haben so viele Hürden, wir haben so viele Mauer, wir haben so viele Grenzen in uns. Und die Frauen lassen sich auf Jesus einfacher ein. Preis dem Herrn. Und die Mutter Jesu, sie war ja auch da. Mit seinen Brüdern. Für uns, für Brüder gibt es auch Hoffnung. Amen. Halleluja. Also Brüder, wir müssen uns auch stärken. In unserem Gott, in unserem Jesus. Und ich habe uns heute auch ein Bild mitgebracht. Michael, da ist in diesem anderen Ordner, da ist nur ein einziges Bild. Und das hat auch mit Feuer was zu tun, was in uns brennen soll. Das ist JPEG, nur, das ist nur einzige Datei da. Und in diesem Bild geht es um Jesus, der kommt, um uns, die auf ihn warten, und um unseren Zustand. Und das, was Jesus in uns sucht, und das, was wir auf keinen Fall in diesem Leben verpassen sollen, verpassen dürfen. Halleluja. Und wir lesen auch jetzt noch aus dem Evangelium, und das wird auch die Botschaft heute sein. Könnt ihr vielleicht diese erste Reihe von den Glühbirnen ausmachen? Dann können wir besser sehen. Erkennt ihr die Geschichte, das Gleichnis? Ja, was ist das? Von? Wer erkennt dieses Gleichnis, zu dem das Bild gemalt wurde? Ja, weiter versuchen, ne? Genau. Ja. Genau, das ist das Gleichnis von 10 Jungfrauen. Ich weiß nicht warum, also wir waren im Gebet auch nochmal so und ich habe das Bild oder das Gleichnis jetzt auf mein Herz bekommen und ich würde gerne, dass wir einfach uns dieses Gleichnis anschauen. Und wir sehen Jesus, der kommt. Und das ist der Bräutigam. Mit ihm kommt, da rechts sehen wir Apostel Petrus. Der hat so einen Schlüssel, ne? Und das ist sein Kennzeichen, ne? Und dann links sehen wir die Mutter von Jesus und Johannes, sein Jünger. Im Hintergrund noch so Andreas und Jakobus, die Apostel. Und noch die anderen Frauen, wir sehen, die Frauen sind dabei, Halleluja. Und vorne sehen wir 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen, die auf seinen Bräutigam warten. Jesus hatte ja selber gesagt, ne, dass er, dass Eva für den Adam geschaffen wurde und Adam war für Eva bestimmt. Deswegen haben wir in unseren Ehen nur einen Mann und eine Frau. Und natürlich, Jesus wollte jetzt nicht hier 10 Frauen heiraten, sondern jede Frau stellt hier eine Gemeinde dar, aber auch uns als Gläubige dar. Und wie uns die Bibel warnt, und das ist echt eine Warnung, ich habe einen großen Respekt vor dieser Warnung. Ich will nicht, dass ich diese Warnung verpasse, wo es geschrieben steht in der Endzeit, und es geht hier um, das, um die Endzeit, wo eine genommen wird und der andere bleibt. Liegen zwei im Bett, eine wird genommen und der andere bleibt. Sind zwei auf dem Feld, eine wird genommen und der andere bleibt. Dieses Bild, ich habe Angst vor diesem Bild. Beide glauben, vielleicht denken, dass sie an Gott glauben. Eine wird genommen, einer bleibt. Zwei sind auf dem Feld, eine wird genommen, einer bleibt. Es ist Furcht einflüssend, würde ich sagen. Kannst du dir vorstellen, Jesus kommt und du bleibst. Der nimmt dich nicht. Der sagt, ich kenne dich nicht. Kann es passieren? Es ist fürchterlich. Wir geben Zeit Gott, wir gehen mit Gott, wir wollen mit Gott sein. Und doch stellt sich die Frage, kennt er uns? Oder wir bilden uns ein, dass wir ihn kennen, aber der sagt, ich war im Gefängnis, du hast mich nicht besucht. Ich war im Krankenhaus, du hast mir nie, für mich nicht gebetet. Ich hatte kein Kleid anzuziehen, du hast mir nichts gegeben, du hast mich nicht aufgewärmt. Ich war hungrig und am Dursten und du hast deine Hand zu mir nicht ausgestreckt. Ich kenne dich nicht. Aber den anderen sagte er auch, ihr habt mich bekleidet, ne? Als ich nackt war. Ich habe für mich gebetet, als ich krank war. Ich habe mich besucht, wo ich im Gefängnis war. Ich habe mir Wasser gegeben, ja, wo ich Durst hatte. Und so sehen wir dieses Bild. Fünf törichte Jungfrauen und fünf kluge. Aber ihre Klugheit ist nicht in ihren Köpfen. Nicht daraus, dass sie so gut und immer nur auf eins ausgerichtet sind. Wir sehen den einzigen Unterschied praktisch von links und rechts, in diesem Bild zumindest, das was? Was macht den Unterschied zwischen links und rechts? Das Feuer. Die Frauen links, die haben die Lampen auch. Die Frauen rechts, die haben auch eingeschlafen. Aber der einzige Unterschied ist dieses Feuer. Und es ist nicht so, dass bei Frauen rechts die Lampen größer sind. Frauen links haben dieselben Lampen. Aber das Gleichnis, und das ist Matthäus Evangelium 25, lass uns kurz lesen. Und das ist das, was wir heute in den Mittelpunkt stellen wollen. Ich möchte diese Predigt so nennen: Brennt deine Lampe noch? Hast du das Feuer noch in dir? Okay, Matthäus Evangelium 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich lese einmal das Gleichnis vor. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Wir sehen, alle 10 haben Lampen, alle 10 gehen aus, alle 10 wollen Jesus sehen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Gut, das lassen wir so stehen und gucken uns, was ist denn der Unterschied. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, aber nahmen kein Öl mit sich. Also, ihre Lampen haben gebrannt, wo sie rausgegangen sind. Aber das Öl, das in den Lampen war, hat nicht für lange Zeit gereicht und es ist ausgelöscht. Es kommt mir vor, manchmal kommen wir zu Gott, wir erleben seine Güte und seine Gnade und wir kriegen dieses Öl von ihm, dass die Flamme brennt und wir sind die erste Zeit mit Jesus richtig gut drauf. Also wir spüren dieses Feuer Gottes und es brennt in uns. Und dann kommt vielleicht Alltag, dann kommen die Sorgen, dann kommt die Welt und das Öl geht aus. Und das Feuer kann nicht mehr brennen. Aber die Klugen, Vers 4, nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Die Klugen, die nahmen zusätzlich noch Öl. Nicht nur die Lampen, sondern sie nahmen noch zusätzlich in Gefäßen zusätzlichen noch mehr Öl, damit sie ihre Lampen mit Öl füllen können. Früher haben wir es häufig gemacht, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, in den Urlaub oder so, da hat man getankt, im guten Deutschland, Vaterland. Und wo man nach Italien kam, wo die Preise für Spritstoff richtig, also größer sind, da hat man sich gefreut, dass man noch so 40, 60 Liter hatte. Da hat man getankt und war richtig gesegnet dadurch, ne? Und diese Frauen haben dasselbe gemacht. Sie haben das Öl, sie haben dafür gesorgt, dass das Öl da ist. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle Frauen schlafen ein. Das heißt, die rechten 5, die sind auch eingeschlafen. Aber in welchem Prozess waren sie alle? Sie sollen auf den Herrn warten. Manchmal haben wir Vorstellung, Jesus kommt schon. Wie viele Male haben die Menschen versucht, vorherzusagen, wann Jesus kommt? Wie viele Male hat man schon das Datum und den Ort vielleicht dazu genannt, Jesus kommt dann und dorthin? Und viele haben sich auf den Weg gemacht und doch warten wir immer noch auf sein zweites Kommen. Wir wissen es nicht. Wir dürfen diesen Zeitraum nicht bestimmen. Wo Jesus weggefahren ist in den Himmel, dann haben seine Jünger gefragt, wann ist denn soweit? Und dann sagte er ihnen, es ist nicht eure Aufgabe, die Zeiten zu bestimmen. Eure Aufgabe ist jetzt zu warten, im Gebet zu verharren, bei Gott zu bleiben, dafür zu sorgen, dass man das Öl hat und dass das Feuer nicht auslöscht. Also die schliefen alle ein. Vielleicht könnte jemand auf Russisch übersetzen. Friedrich, wäre das für dich okay, dass du für Lena übersetzt? So, sinngemäß. Zumindest so, ne? Genau. Amen. Genau. Amen. Aber ich meinte ins Ohr, ne? Vielleicht flüstern, ne? Also wenn es geht, ne? Oder möchte jemand für Lena übersetzen? Okay, danke sehr, danke. Ist okay. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Und diese Posaune, die kommt, die verkündigt, dass unser Herr Jesus zurückkehrt. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Und da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Diese links, die standen eigentlich auch auf. Ja, der Künstler hat sie richtig hier, dass ob sie jetzt im Schlaf sind und so. Die sind alle aufgewacht und sie haben ihre Lampen sogar geschmückt. Die rechts sind auch geschmückt. Aber was ist schon eine Lampe, wenn das Feuer nicht brennt? Ich kann sie schmücken, wie ich will. Ich kann mein Auto, keine Ahnung was, ne? Ich kann Porsche haben, aber wenn es kein Kraftstoff hat, wird es nicht fahren, ob es auch Porsche ist. Aber, und das ist halt der Punkt. Es geht nicht um Schmücken, es geht nicht ums Äußerliche, es geht jetzt darum, ob Jesus uns kennt. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwas für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Ich denke, dass das Öl für deine Lampe kannst nur du selber bekommen. Mein Öl wird nicht in deiner Lampe brennen. Oder ein Öl von jemandem anderen wird nicht in meiner Lampe brennen. Es ist Öl, was ich bekommen soll, bekommen darf, bekommen auch möchte. Und dieses Öl steht zur Verfügung. Gott möchte mir dieses Öl geben. Ich muss nur das nehmen, und zwar mitnehmen, dass ich das nicht irgendwo lasse, dass ich nicht daran denke, oh, ich kann es bei jemandem dann später leihen und der gibt das mir. Ich denke, dass dieses Öl man nicht dem anderen geben kann. Und dann mussten diese anderen suchen. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, und das ist das Gleichnis, was Jesus sagt, über die Endzeiten, und das ist der Aufruf, mit dem er dieses Gleichnis verbindet. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Also sind wir berufen von Gott, zu wachsam zu sein. Alle sind eingeschlafen. Wachsam zu sein ist wichtig. Wo Jesus in Gethsemane ist, der betet, der bittet seine Jünger, bitte bleibt wach, bleibt im Gebet, sucht Gott. Und dieses Wachbleiben hat mit Gebet zu tun. Also, was bedeuten diese Lampen? Was bedeutet dieses Feuer? Ich denke, das bedeutet unser Gebetsleben. Das bedeutet, dass Gott möchte, dass das Feuer in uns, das Feuer der Beziehung brennt. Das Feuer der Beziehung mit Gott brennt. Denn letztendlich kommt Jesus heraus und dann sagt zu diesen fünf links, ich kenne euch nicht. Es geht darum, dass Gott uns kennt. Sein Name ist bekannt in dieser Welt. Selbst der Teufel kennt seinen Namen und fürchtet sich vor ihm. Wir kennen auch den Namen Jesus. Wir sprechen ihn auch aus. Wir bekennen uns zu ihm. Aber jetzt kommt, kennt er uns? Wie kann ich dafür sorgen, dass er mich kennt? In diesem Gleichnis bedeutet das, dass das Feuer brennt, aber dass das Öl da ist. Das Feuer kann nicht ohne Öl brennen. Und das Öl kann ich jetzt nicht irgendwo bei einem anderen kaufen und holen. Ich möchte, dass dieses Öl von Gott mir gegeben ist, dass es Öl ist, was in mir ist. Wo wir im Lobpreis waren, denke ich, hatte ich noch einen Eindruck, und ich denke, dass Gott uns auch in die Richtung führt, wo die Propheten, zum Beispiel Elia und Elisa, gedient haben. Und da, wo Elisa doppelte Salbung bekommen hat von Elia. Ich denke, es kommen die Zeiten, wo die Salbung, wo das Öl sich vermehrt. Aber wir sind gefragt, diejenigen, die dieses Öl von ihm bekommen. Dieses Öl kann man auch vergleichen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Das ist letztendlich der Heilige Geist. Entweder können wir uns versperren von ihm, wir sind immer noch nach außen Christen. Unsere Lampen sind geschmückt, aber was bringt es schon, wenn das Feuer nicht brennt? Also sorge ich lieber dafür, dass das Feuer in dieser Lampe brennt. Und egal, wenn es auch so eine Lucina, da, wenn es auch so eine nicht schöne Lampe ist, aber sie brennt. Und ich weiß, ich brauche Gott. Ich komme zu ihm nicht in Selbstgerechtigkeit. Ich komme zu ihm auf den Knien und ich sage, Gott, ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich. Ich bin der Versager, aber du bist mein König. Und dann gibt mir Gott diese Würde, sein Kind zu sein. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, die werden jetzt Kinder Gottes genannt. Und die sind auch Kinder Gottes. Und dann kennt er plötzlich seine Kinder. Und er nennt sie bei Namen. Der spielt mit seinen Kindern. Der verbringt Zeit mit seinen Kindern. Der interessiert sich für seine Kinder. Und ich kenne auch, was Vaterschoß bedeutet. Ich kenne, was sein Atem bedeutet. Ich kenne, was das Herzschlag Gottes bedeutet. Denn ich setze mich häufig zu ihm. Denn ich spüre häufig seine Gegenwart. Ich spüre deine Wärme, seine Nähe. Vielleicht von außen ist es kalt, von außen sieht es leer und ich bin in der Wüste. Aber wenn ich mich zu ihm hinwende, nach innen hin, in mein Herz, dann merke ich, er ist in mir. Und das Feuer brennt. Und das Feuer leuchtet. Und dann erkennt Jesus. Der sieht unsere Herzen und dann sieht er, ob das Feuer da brennt oder nicht. Und das ist ein sehr großes Anliegen. Ich möchte nicht selber nicht erkannt werden von ihm. Ich wünsche keinem von euch, wenn Jesus kommt und ihr ihn begegnet, dass Jesus zu euch sagt, ich kenne euch nicht. Das wünsche keinem von euch. Ich wünsche uns, dass wir sicher sind. Wir haben das Öl, das Feuer brennt. Jesus kennt mich. Ich gebe ihm Wasser, wenn er dürstet. Ich bete für ihn, wenn er krank ist. Ich gebe ihm die Kleidung, wenn es ihm kalt ist. Ich bin da, wo die Not ist. Und deswegen Christentum, das ist nicht nur unsere Sonntagsgottesdienste. Und ich bin dankbar Gott für diese Sachen, die wir in der Gemeinde auch haben, dass wir diese Flüchtlingsheime besuchen. Da ist Jesus und er wartet auf uns. Dass die Geschwister auch in die Krankenhäuser gehen, wo die kranken Mädchen liegen, im Sterben liegen, Teenager sterben und der Teufel, der streckt seine Macht einfach aus und der tötet, der schlachtet, der wird vernichten. Und dann kommt unsere Jugend auch und die betet auch für diese, die liegen und ihren Glauben einfach dafür setzen, dass Gott die heilt. Und wir wissen, Gott kann auch die Toten auferwecken, dass man diesen Glauben mitbringt. Ob Gott es tut oder nicht, das ist sein. Wir können keinen heilen, wir können keinen wiederherstellen, wir können nur aus seinem Wort lesen, ihn erkennen und sagen, Gott, ja, du bist größer als das, was wir alles haben. Und diese unsere Elend, die kann dich nicht begrenzen, einschüchtern. Unsere Untreue kann dich nicht davon abbringen, uns zu lieben. Und das Kreuz ist immer für uns offen, dass wir einfach uns zu ihm hinwenden und Gott empfängt uns mit offenem Herzen und sagt, geh nun. und sündige nicht mehr. Geh nun und sei stark. Geh nun und lass. Lebe so, dass ich dich kenne. Und das ist der, das Wichtigste. Jetzt denke ich an die Frau, die die Juden in Ehebruch erwischt haben, und sie haben sie auch zu Jesus gebracht und gesagt, guck mal, die hat gesündigt, und wir haben sie erwischt, wo sie gesündigt hat. Ich frage mich, man kann ja nicht alleine Ehebruch begehen, wo ist denn der Mann, mit dem sie war, ne? Aber da sind ja die Frauen, die dafür verantwortlich gemacht wurden. Und was machte Jesus mit dieser Frau? Der schafft so einen Raum und sagt, wer ist denn ohne Sünde? Du oder du? Okay, dann wirf den ersten den Stein. Wir sind nicht dazu berufen, einander mit Steinen zu bewerfen. Wir sind alle nicht perfekt. Und wir dürfen keinem vorenthalten, du bist nicht würdig. Wir sind alle nicht würdig. Aber Gott und seine Liebe und seine Gnade und keine unserer Sünde kann ihn von uns abhalten. Und es ist nie zu spät, auf den Knien zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, hilf mir. Und im Gegenteil, es ist viel schlimmer, wenn man denkt, oh, ich bin so gerecht, und dann schlägt man sich in die Brust und sagt, ich bin doch Gott, dein Jünger, dein Kind. Und dann später hört man, ich kenne dich ja gar nicht. Wie Jesus sagte, dieser, der aus den Knien kam, der kam ja nach Hause gerecht und gereinigt. Und so soll uns auch keine Sünde von ihm abhalten. Aber doch, Jesus reinigt uns, nimmt uns an und dann sagt, aber geh und sündige nicht mehr. So als ob er uns führen möchte, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, vom Glauben zu Glauben, dass wir unsere Kraft nicht verschwenden auf das, was nicht von ihm kommt, auf diese Welt, sondern dass wir doch eins werden, indem dass wir Gott suchen sollen und dass wir im Gebet auch verharren sollen. Amen. Also das ist dann die Botschaft heute, dass unsere Lampen leuchten. Das ist unsere Verantwortung. Ich kann jetzt zu keinem kommen und sagen, deine Lampe leuchtet, deine nicht, deine leuchtet, deine nicht. Wer bin ich schon, der was sagt? Das ist deine Verantwortung, dass deine Lampe leuchtet. Aber es lohnt sich, darauf zu achten, dass die Lampe leuchtet. Und wenn man merkt, dass die ausgeht, dass man sucht und dieses Öl bekommt, und das Öl, das ist auch der Saft, der aus der Pflanze rauskommt, und das ist der Weinstock, an dem wir, jeder von uns, als Rebe dran sind, und da die Beziehung stimmen soll. Und dann bekommen wir dieses Öl, wenn wir uns an ihn klammern, in unseren Gebeten ihn suchen, ihn flehen und dann sagen, Gott, ich fühle mich leer, ich spüre deine Gegenwart, ich brauche dich. Und dann kommt er, denn der ist treu und der ist größer als wir. Amen. Halleluja. Gehen wir vielleicht noch einmal in Lobpreis oder Musik. Und Samuel, wenn du uns in das Abendmahl führen würdest. Und dann kommen wir zum Schluss. Halleluja.